heute der deutschstämmige Betreiber eines der größten Musiklabels der USA, Nima Edminan von Empire.
Und der Manager von Snoop stand dann da und ich wusste, wie der aussieht. Das war ein Koreaner, Ted Chung. Und der hat diese Kamera genommen und meinte, warum filmst du? Und ich meinte, ich bin von Dub CNN, das ist eine West Coast Rap-Seite. Und da habe ich gesagt, dass ich Superfly interviewen wollte. Superfly ist Snoops Hype Man. Der Manager war völlig verwirrt, weil natürlich alle sind da, um mit Snoop zu reden oder so. Und er meinte, du wolltest Superfly interviewen? Ich meinte so, ja. Und er meinte, okay, komm nach dem Konzert hierher und dann können wir das machen. Bin ich nach dem Konzert da hingegangen, habe meine Kamera zurückgegeben und während wir da irgendwie in den Raum gelaufen sind, um Superfly zu interviewen, ist ein Snoop über den Flur über den Weg gelaufen und ich habe einfach hingerufen, ich meinte, Snoop, I'm from Dub CNN und Snoop kommt rüber und sagt, Dub CNN, meet me in my dressing room in 10 minutes.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Das Schöne an meinem Job bei OMR und als Podcaster ist, man begegnet sehr vielen unterschiedlichen Geschichten und irgendwann denkt man, naja, jetzt habe ich doch die allermeisten schon mal gehört und dann kommt wieder eine, von der man überhaupt noch gar nicht so richtig gehört hat. Beim Nima ist es nicht ganz so, weil ich den schon seit längerem aus der Ferne verfolge, denn wir haben an derselben Schule studiert, hier in Hamburg an der Hamburg Media School, hatten denselben Professor, Shoutout an Professor Rott, der uns beide so ein bisschen geformt hat, viele andere übrigens auch. Wahnsinn, wie viele Leute damit heute rauskommen aus dieser Schule. Der Nima jedenfalls ist danach direkt nach USA gegangen, habe ich aus den Augen verloren. Aber irgendwann ist er wieder aufgetaucht, weil mir Leute erzählt haben, Mensch, der hängt da rum mit Snoop Dogg und der macht da irgendwas krass im Musikbereich. Und heute endlich war der Moment gekommen, sich mal abzudaten, mal zu hören, was er da macht. Und es ist ziemlich beeindruckend. Er hat ein Label mit aufgebaut, ist zu den Größten der USA gehört. Er hat irgendwie Kendrick Lamar mit entdeckt. Er hat Snoop Dogg auf seinem Label. Um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, welche Rolle er da spielt, will ich mal ganz kurz was einspielen. Und zwar O-Ton von Snoop aus einem Video, wo er sich über Nima äußert. Danach wollt ihr auf jeden Fall den Podcast hören. Also, jetzt kommt erstmal Snoop.
You gotta give a shout out to Nima from Empire. Nima from Germany came over here. I'm trying to speak English. He's a brilliant businessman in the company. But he helped me make a lot of decisions on picking young rappers and the Stupid Youngs and Aja and RJs. And you need to get a song like this. You need to do this. Like, keeping me hip.
So, und jetzt kommt der Nima, über den da gerade gesprochen wurde, und erzählt mal seine Geschichte aus Hamburg in die große, weite Musikwelt. Auf geht's!
Hi. Dankeschön. Hi, wie geht's?
Erzähl mal, also du bist ja schon eigentlich gebürtiger Hamburger sogar, ne?
Ich bin mit 11 Monaten hergezogen aus dem Iran. Also im Iran geboren, aber meine ersten Erinnerungen habe ich in Hamburg.
Okay, dann hier, sagen wir mal, sehr, sehr bodenständig aufgewachsen, glaube ich. Deine Eltern waren nicht jetzt entsprechend besonders gut ausgerüstet?
Ja, also wir sind... während des Iran-Irak-Kriegs aus dem Iran nach Hamburg gekommen. Erstmal als Asylbewerber. Mein Vater hatte zwei Schwestern hier. Dadurch war das ein bisschen einfacher. Und dann, mein Vater war im Iran Architekt, aber sein Abschluss war hier ungültig. Also hat er erstmal Bauarbeiten in Restaurants über Bekannte gemacht, bis er dann, glaube ich, als ich 3-4 Jahre alt war, sein erstes Restaurant aufgemacht hat in Bergedorf. Und dann meine Mutter hat erstmal studiert, Deutsch gelernt, und meine Mutter sprach Französisch, ist im Iran auf eine französische Schule gegangen, hat dann irgendwann angefangen, hier Französischunterricht zu geben und ist jetzt seit Jahren an der türkischen Gemeinde Hamburg und arbeitet so an Integrationskursen für Flüchtlingseltern und solche Geschichten.
Und du hast also jetzt hier auch sozusagen BWL und Medienwissenschaften studiert?
Ja, also ich war auf der französischen Schule hier in Hamburg, Lycée Français de Hambourg. Da war ich vom Kindergarten bis zum Abi. Ich hatte einen sehr schlechten Abi-Abschluss, habe einen 3,8er NC gehabt, obwohl ich die dritte Klasse übersprungen habe. Aber bis zum Abi hin lief es dann nicht mehr so gut. Aber ich habe sehr früh Abi gemacht. In der französischen Schule waren es 12 Schuljahre. Ich habe eine Klasse übersprungen. Ich wurde mit kurz vor 6 Jahren eingeschult. Da war ich mit Ende 16 mit dem Abi fertig, wollte eigentlich direkt nach Amerika. Meine Mutter meinte, auf gar keinen Fall, du musst hier studieren, irgendwas studieren. Das Einzige, wo ich hier an der Uni Hamburg reinkam, war Französisch Literaturwissenschaften. Also habe ich meinen Bachelor in Französisch und Amerikanistik Literaturwissenschaften gemacht. Aber mit dem Blick dann, da hatte ich die Media School, Hamburg Media School gefunden, wo es halt MBAs gab, und ich hatte vorher schon nachgefragt, ob ich dann mit dem Literaturwissenschaften Bachelor da auch reinkomme, und die meinten, das ist kein Problem. Und dann, dann habe ich den MBA an der Media School noch gemacht.
Da haben wir eine Parallele im Lebenslauf.
Genau.
Aber jedenfalls bist du dann danach direkt nach USA, beziehungsweise du warst gefühlt im Kopf schon in den USA, weil wenn man so über dich nachliest, dann hast du immer schon so ein Online-Portal gemacht, DubCNN. Mhm. Und da ging es um so West Coast Hip-Hop. Mhm. Und hast da selber geschrieben und dich da offensichtlich sehr stark für interessiert.
Ja, ich bin, wie viele andere auch, in den 90ern ziemlich Rap besessen gewesen. Für viele war es eine Phase, einige sind dann irgendwann etwas anderes umgestiegen. Ich bin da sehr tief reingestiegen, als dann das Internet quasi groß wurde und sich da auf Internetforen und irgendwelchen Messageboards da vor dem Social Media Alter Leute gefunden habe auf der Welt, die da irgendwie gleiche Interessen hatten wie ich, und hatte schon immer Interesse daran zu schreiben, war immer, glaube ich, sprachlich relativ begabt, so dass da ich mit zu Hause mit Persisch mit meinem Vater, Französisch mit meiner Mutter, weil die nur mit Französisch mit mir geredet hat, weil ich französische Schule war, und dann Deutsch außerhalb, und Englisch kam dann relativ schnell, und ich habe auf Englisch halt viel angefangen zu schreiben und ich glaube, wir haben da 2002 diese Internetseite gestartet und einfach über West Coast Rap Musik geschrieben und angefangen, irgendwelche Underground Artists, die uns kontaktiert haben, zu interviewen. Und ich glaube, dadurch, dass ich diese Kontakte einfach weiter gepflegt habe, hat sich das weiterentwickelt. Ich hatte da, glaube ich, ziemlich Tunnel Vision gehabt irgendwann, und alle anderen Hobbys sind ein nach dem anderen weggefallen, von Fußball zu Tennis zu Videospiele, und alles andere ist dann langsam weggefallen.
Und wie lange oder wie groß war das Portal dann, als du sozusagen da am Peak warst?
Ich glaube, wir hatten so 30, 40.000 Unique User am Tag, so 2005, 6, 7.
Aber nur aus Deutschland oder weltweit?
Nee, da war wenig aus Deutschland. Also Deutschland natürlich auch, aber es war vieles aus Amerika. Und das war für mich dann immer so dieser Paradox, weil ich hier gelebt habe und hier quasi ein ganz normaler Student war, aber in Amerika und Kalifornien mir da schon Namen aufgebaut hatte. Und als ich bin mit 16 nach dem Abi das erste Mal nach LA geflogen bin, festgestellt habe, dass ich da tatsächlich einen Namen hatte und jemand war in dieser Szene. Und das war komplett, verwirrend erstmal, aber das war für mich dann war klar, okay, da will ich irgendwann hin.
Also das heißt, die haben gesagt, ey, du bist der Typ von
WCNN. Von WCNN. Ich meine, ich habe da halt jahrelang schon geschrieben gehabt und hatte schon Interviews gemacht mit, ich meine, ich habe 50 Cent interviewt, als er das in der Club-Video gedreht hat übers Telefon, als ich irgendwie noch 14 Jahre alt war, kurz bevor okay. ich 15 geworden bin, so mit noch im Stimmbruch und so. Ich glaube, dadurch, dass ich so jung war, und das Internet war damals anders, weil vor Social Media, glaube ich, war das Internet freier im Sinne von, du hattest kein Sozialprofil mit Bild und irgendwelchen Sachen. Du warst einfach ein Username und du warst so viel wert wie das, was du gesagt hast. Keiner wusste, wie alt du bist, wie du aussiehst, wo du lebst. Damals die Leute wussten nicht unbedingt, wer ist denn, dass er das gerade schreibt und jedes Interview macht. So, da gab's noch nicht diese, du googelst jemanden und siehst halt alles.
Was waren denn so deine Artikel, die da am meisten, also Interviews sind gut gelaufen oder was?
Viele
oder
Interviews.
Einfach so Songkritiken oder?
Ich hab stundenlange Interviews gemacht und die dann alle abgetippt. Das war noch alles über, ich habe damals bei meiner Mutter, nach meinem Schlafzimmer, bei meiner Mutter zu Hause, das Haustelefon auf Lautsprecher gestellt, habe da eine Kaffeekasse gehabt und meine Kaffeetasse, das Computermikro in die Kaffeetasse rein, so über das Haustelefon und dann über den Computer halt aufgenommen und habe da irgendwie 1-2-stündige Interviews gemacht mit meinen Lieblingskünstlern damals, von Snoop Dogg zu Cypress Hill zu was weiß ich wen alles, und habe die dann abgetippt und veröffentlicht. Und
wie bist du an die reingekommen?
Es war alles, Step by Step. Meistens erstmal über irgendwie vielleicht den DJ-Kontakt aufgebaut oder den Hype Man oder irgendwelche Leute in der Crew. Ich war so, glaube ich, an der Kultur interessiert, dass ich erstmal gar nicht darauf aus war, irgendwie die großen Stars zu interviewen. Das hat sich alles sehr organisch entwickelt mit der Zeit. Und
die Webseite ist dann groß geworden, einfach weil sie weiterempfohlen wurde, so Word-of-Mouth-mäßig oder über SEO oder über...
Ja, Word-of-Mouth. Also ich habe alles, das war alles so, wir haben das alles irgendwie aus dem Instinkt her irgendwo gemacht. Ich erinnere mich das erste Mal daran, als irgendjemand mich kontaktiert hat und wollte Bannerwerbung schalten. Ich wusste nicht, wie viel soll ich den jetzt irgendwie da chargen, wie viel kostet das denn? Ich habe einfach rumprobiert, erstmal irgendwie $500 für einen Monat. Und wenn der gleich Ja gesagt hat, wusste ich, okay, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen können. Wenn die erstmal Nein gesagt hat, ich erinnere mich daran, ich glaube, es war 2007 oder so, oder 2006, da war ich vielleicht 19. Da hatten wir mit Snoop halt eine sehr gute Beziehung schon aufgebaut. Und der hat sein Album rausgebracht und hat seinem Label gesagt, er wollte so ein Banner-Takeover bei uns machen. Und da hat das war Warner oder irgendeiner von den Majors hat mir damals geschrieben und meinte, ja, wir wollen für 3 Monate und ob sie einen Takeover machen, wie viel kostet das? Und ich erinnere mich da, ich habe bei meinen Freunden, mit meinen Eltern eingeredet, so, was sage ich denn? Wie viel kostet das denn jetzt? Und dann, ich glaube, ich habe $20,000 gesagt. Und dann meinten die, wir haben nur $11,000 Budget. Meinte ich, okay, dann machen wir $11,000. Aber so habe ich mir damals die Media School und viele andere Sachen halt bezahlt. Ich habe nie gejobbt. Ich habe da halt über Bannerwerbung und sowas irgendwie meinen
Wenn an. Und die Website auch selber programmiert?
Nee, das war ein Freund aus England. Programmieren, ich kenne ganz basic HTML, weil ich aus der Zeit komme, wo man, das war vor... Ja, WordPress und irgendwelchen Geschichten, da musste man schon basic, ich meine, wenn man MySpace damals gemacht hat, musste man auch noch basic programmieren wissen, aber das hat ein Freund aus England gemacht.
Und dann bist du halt nach dem Abschluss hier dann, also der dich ja sozusagen hier noch gehalten hat, dann aber endgültig in die USA rüber, was war denn da so dein erster Schritt? Also wie hast du dann sozusagen deine Bekanntheit oder deine diese Webseite dann genutzt, um das Business aufzubauen, das du heute hast?
Also ich wusste immer, ich will irgendwo Musikbusiness landen. Wo genau, wusste ich nicht. Ich war nie Geld getrieben oder motiviert von Geld, sondern mein Ziel war damals immer, hoffentlich mit irgendwas, was ich gerne mag, genug Geld zu verdienen, dass ich ein ordentliches Leben führen kann. Ich hatte keine grandiosen Träume, was das angeht. Ich glaube, ich bin relativ bodenständig, linkslastig hier in Hamburg aufgewachsen und diese Idee vom amerikanischen Traum oder so, das war gar nicht das, was mich unbedingt motiviert hat, sondern eher irgendwas zu machen, was mir gefällt und davon leben zu können. Und ich wusste relativ früh, so Journalismus wird das nicht sein. Also du kannst schreiben, so viel du willst, so das wird irgendwo ein Ceiling haben, so Dann kam natürlich, okay, die Website wurde groß und warum verkaufst du die nicht? Und aber da war ich zu stolz irgendwie, ich meinte, das ist mein Baby, ich wollte das nicht irgendwie an irgendjemanden weiterverkaufen. Als ich an der Media School war, an der Hamburg Media School, interessanterweise wurde ja da ja an Medien, das einzige Medium, was ausgelassen wurde, war Musik. Wir haben da immer noch über Print und Online und Film und solche Sachen geredet. Aber es war halt zu der Zeit 2009, wo die Musikindustrie komplett im Umbruch war, komplett im Keller war. Streaming war in Deutschland noch nicht angekommen. Das Download-Modell hat in Deutschland eh nicht wirklich funktioniert. Man hatten noch halb von CDs und das war halt so in einer Zeit, wo kann ich verstehen, wo die meinen, okay, wie sollen wir jetzt jemandem das beibringen? So. Aber für mich war immer schon klar, so, dass das, was ich machen will. Und die haben mir erlaubt, meine Masterarbeit und alles über das zu schreiben, was mich interessiert hat. Also war für mich irgendwie die Media School. Ich sage immer, ich habe viel gelernt im Sinne von Teamarbeit und so Organisation und solche Geschichten, aber was da jetzt beigebracht wurde, war nicht unbedingt, was mich direkt interessiert hat. Aber für das Praktikum während der Media School hatte ich ursprünglich über einen Kontakt bei Warner in LA ein Praktikum geklärt und ein paar Monate bevor das Praktikum sein sollte, war ich am Telefon mit einem Rapper, mit dem wir viel gearbeitet haben auf der Website. Das Dillinger, das ist einer aus Snoop Dogg's Crew, sein Cousin, der mit ihm viel Musik gemacht hat. Und der hat mir halt von Ghazi erzählt, Ghazi Shami, und meinte, dass der in der Bay Area in San Francisco digitale Vertriebsgeschichten macht und mit vielen Künstlern arbeitet, mit denen ich zu tun habe, und dass ich mal mit dem connecten sollte, weil das jemand ist, der mit dem er glaubt, dass ich mich gut verstehen würde. Hat mir damals seine Nummer gegeben, hat ihn kontaktiert, er kannte DubCNN und meine Internetseite, er hat selber früher Musik gemacht, produziert, und ich meinte zu ihm, ich muss ein Uni-Praktikum machen und brauche diese School-Credits, und er meinte, ja, kannst gerne kommen. Er hat damals bei Ingrooves gearbeitet, ein anderer digitaler Musikvertrieb, der später von Universal aufgekauft wurde in San Francisco, und meinte, du kannst hier den Sommer verbringen, ich gebe dir die School-Credits. Und ich meinte, okay, hört sich besser an, als zu Warner zu gehen. Ich war immer ein Fan von eher ein großer Teil von was Kleinem zu sein, als ein kleiner Teil von etwas Großem. Bei Warner dachte ich mir, okay, du wirst da irgendwie typische Praktikantensachen machen hier, das hört sich interessant an. Im schlimmsten Falle verbringe ich einen Sommer in San Francisco und war sonst immer in LA und war noch nie in San Francisco gewesen. Bin da hingeflogen, haben den Sommer zusammen verbracht, haben relativ schnell festgestellt, dass wir sehr ähnlich denken. Er war vielleicht 12 Jahre älter als ich und sehr, sehr well-rounded, was so sein Background anging. Er hat früher im ersten Dotcom-Boom in der Silicon Valley gearbeitet, bei verschiedenen Streaming-Companies, hat bei Sun Microsystems, war der Tech-Assistent vom CEO, aber gleichzeitig hat früher gerappt, produziert, ist ein Audio-Engineer und generell einfach ein sehr, sehr informierter Mensch und ist relativ schnell zu einem Mentor geworden, jemand, zu dem ich heraufschauen konnte. Und als ich dann nach dem Sommer zurückgegangen bin, um mein letztes Uni-Jahr zu machen, meinte er, dass er, wenn ich mit der Uni fertig bin, wahrscheinlich was Neues gestartet haben wird. Hatte damals noch keinen Namen, aber er bräuchte Hilfe. Er hat da noch kein Gehalt oder so für mich, aber wenn ich da interessiert dran wäre, dann soll ich in Kontakt bleiben. Bin zurück dann nach Hamburg gegangen und hatte dann habe das letzte Uni-Jahr noch gemacht, bin danach den nächsten Sommer wieder zurück, um meine Masterarbeit in San Francisco zu schreiben. Da hat er das erste Büro geholt, hatte die erste administrative Person, die ihm geholfen hat. Da waren wir zu dritt in diesem Büro und da hat er gerade den Namen Empire quasi.
Empire ist heute ein Label, ein Vertrieb oder was
Empire
ist das?
Empire ist ein Label, ein Vertrieb, ein Publisher, alles unter einem Haus.
Mit dem Fokus auf Hip-Hop-Musik?
Nein, überhaupt nicht. Komplett alle Genres. Und Hip-Hop ist das, mit dem wir angefangen haben, aber mittlerweile, wir sind das größte Label für Afrobeats und nigerianische Musik, viel in Südafrika, wir haben ein Büro in London, wir haben viel asiatische Musik, wir sind
Also fast forward jetzt, von damals, ihr habt das zu zweit aufgezogen, mittlerweile bist du an der Firma auch mit beteiligt, an diesem Empire, und es ist jetzt die Firma, von der du gerade sprichst, was steckt da ungefähr hinter, wie viele Leute arbeiten bei euch?
Circa 200 Leute, Wir sind ungefähr 100 in San Francisco, da ist der Hauptsitz. Die Leute sind immer überrascht, warum San Francisco, warum nicht L.A. Ghazi ist geboren und aufgewachsen in San Francisco und hat sein ganzes Leben lang gesehen, wie seine Freunde und andere Kreative ihr Zuhause verlassen mussten, um in der Musikindustrie Fuß zu fassen. Und er wollte etwas aufbauen zu Hause. Und San Francisco ist auch der Hub für Technologie und Innovation. Und dadurch sind wir da einfach, glaube ich, ein bisschen anders aufgebaut, denken ein bisschen anders, waren immer etwa, wir haben angefangen in der Umbruchszeit der Musikindustrie und, glaube, haben, ohne es damals zu realisieren, dazu beigetragen, die Musikindustrie vor allem in den Staaten zu dem zu bewegen, was sie jetzt ist, haben andere Werte, glaube ich, an den Tag gelegt, als man typisch in der Musikindustrie gesehen hat.
Habt ihr Investoren mittlerweile oder seid ihr komplett unabhängig?
Keine Investoren, komplett unabhängig.
Also die Firma gehört euch beiden?
Die gehört ihm. Die Firma gehört ihm. Ich habe Beteiligung.
Okay, aber ich meine, dann gehört sie dir auch ein Stück weit mit.
Mhm.
Oder gibt es noch weitere Mitarbeiter, Kollegen, die auch ein paar Anteile halten oder sowas mit den beiden dann?
Mhm.
Okay. Und wie viel Umsatz macht man mit so einem Label?
Unser Umsatz ist nicht öffentlich.
Also, aber ist es dann irgendwie 100 Millionen oder sowas? Oder?
Das ist weitaus mehr als das.
Wirklich?
Mhm.
Wow, das ist ja gigantisch. Ich meine, für eine Firma mit nur 200 Leuten, also nur, aber...
Ja, wir sind das größte Independent-Musiklabel in den USA, was nicht an einen der Major gebunden ist.
Krass.
Mhm.
Und sag mal, so ein paar Big Names, die ihr auch vertretet?
Also ich meine, so die Namen, die man hier natürlich kennt, wir haben viel mit so Snoop Dogg, Anderson .Paak's erste Album, Kendrick Lamar hat bei uns angefangen, wir haben seine beiden ersten Alben gemacht, das war mein erstes Signing bei Empire damals. Für die jüngere Generation, XXXTentacion ist einer der meistgestreamsten Künstler des letzten Jahrzehnts, der vor einigen Jahren leider verstorben ist, der war seine ganze Karriere bei uns. Aber wir haben in der Afrobeat-Szene sehr, sehr viel. Also wir haben eine Country Division, wir haben eine elektronische Musik.
Und wie hast du Kendrick Lamar gefunden?
Über Dub CNN. Wir sind gleich alt. Ich habe damals ein erstes Interview gemacht, als er 16 war. Ich war 16, als ich das erste Mal in L.A. war und ich damals seine Mixtapes gehört habe. Es ist heute noch auf YouTube, kann man sich angucken. Und hatte damals eine Beziehung zu ihm und seinem Label. Und als er damals sein erstes Mixtape als Kendrick Lamar, als er seinen Namen geändert hat von K-Dot zu Kendrick Lamar, hatten die uns kontaktiert und wir haben das damals vertrieben. Damals waren wir eher ein Vertrieb, der Marketing Services hatte, und haben uns über die Jahre halt zu einem kompletten Label entwickelt. Aber wir haben seine ersten beiden Alben rausgebracht.
Und Dub CNN hast du da mittlerweile runtergefallen, eingestellt?
Dub CNN bin ich seit 2012 raus.
Aber gibt's noch?
Die Seite gibt's noch, da sind noch so Leute, die Sachen posten, aber ich bin da...
Also du hast es sozusagen stillgelegt. Weil das Empire dich da so reingesaugt hat.
Ich bin 2011 rübergezogen, 2012 hatten wir unser 10-jähriges Anniversary von Dub CNN und kurz danach habe ich entschieden, ich kann nicht ein Labelboss sein, der gleichzeitig Interviews macht. So,
was ist die Kunst bei dem Label? Es ist, die richtigen Leute früh zu finden und früh zu sein, oder?
Früh zu sein. Ich glaube, unsere Deals waren um einiges fairer, als was man traditionell gesehen hat. Wir haben viel Wert auf Transparenz gelegt. Artist Education, Deals machen, wo der Artist auch versteht, was er unterschreibt, dass wir nicht die Künstler in Situationen tun, wo die dann später ihr Label irgendwie über ihr Label schlecht reden, weil ich habe 10 Jahre lang Interviews mit Künstlern gemacht und es ist sehr selten, dass du Künstler findest, die gut über ihr Label reden. Meistens ist immer irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt da nicht, und wir, glaube ich, dadurch, dass wir beide von der Perspektive kamen, wo wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, gute Beziehungen zu den Künstlern zu haben, mit denen wir arbeiten, haben wir das Ganze, glaube ich, anders angegangen.
Neuer Partner hier im Podcast, und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so, es gibt eine Rabot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Rabot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strombörse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern. Oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende diesen Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten 6 Monate. Der Gutscheincode lautet RabotXOMR. RabotXOMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de. Rabot, RABOT-charge.de.
Zurück zum Podcast.
Okay. Und warum habt ihr nie sozusagen überlegt, da irgendwie euch zu verändern, Investoren reinzunehmen und sowas? War das nie ein Thema? Oder ist das bis heute kein Thema? Wo wollt ihr hin mit dem Ding?
Also keine Investoren reinzuholen ist, glaube ich, auf Englisch sagt man, ist the wind in our sails. Es ist der Wind in unseren Segeln. Es ist das, was uns erlaubt, das zu tun, was wir wollen. Wir müssen am Ende des Jahres niemandem erklären, warum wir was gemacht haben. Wir waren, Gazi und ich, eine Sache, glaube ich, wo wir beide connected haben, ist, dass wir beide nicht irgendwie auf großes Geld auf einmal auf waren. Es war immer für uns viel interessanter, einfach unser eigenes Ding zu machen, was dann vielleicht länger dauert, aber im Endeffekt nachhaltiger ist.
Aber verliert man, wenn man jetzt so ein Kendrick Lamar auch wieder verliert? Also habt ihr damals früh gezeigt, dann ist er jetzt trotzdem ja weg. Also ist dann nicht immer wieder so
das
ein bisschen...
Das hat Jahre gedauert, bis wir langsam Brick by Brick, Schritt für Schritt so weit uns aufstellen konnten, dass wir Künstler nicht verlieren. Es gab immer ein Ceiling, eine Decke für Independence. Das war entweder irgendwie ins Radio kommen oder internationales Marketing oder die großen Budgets zu haben. Es gab immer ein Limit und für uns war das weniger interessant zu sagen, hier lass jemand reinholen, damit wir diese Limit, das Limit nicht haben, sondern wie machen wir es selber? Der Name Empire, es geht immer darum, self-sufficient zu sein, selbst sich nicht abhängig von irgendjemand anderem zu sein. Wir haben immer den längeren Weg genommen, der dann unser eigener war. Und ist meistens in der Musikindustrie, es gibt viele Independent Labels, die aufgestiegen sind, irgendwie einen Erfolg hatten und dann kommt jemand, bietet genug Geld und kauft das auf und danach gehört das irgendwann der Brand und danach wird das diluted und keiner erinnert sich mehr an das Independent Label, das das ursprünglich gestartet hat. Und für uns, vor allem für Gazi, Gazi ist geborener, ist Palästinenser, ist von Natur aus schon immer jemand, der keine offiziell anerkannte Identität hatte, der eigentlich nicht existieren sollte in dieser Industrie und etwas aufzubauen, was du dann abgibst an jemand anderem, war etwas, was für ihn nie in Frage kam. Und ich glaube, diese Mentalität habe ich irgendwo geteilt. Ich war nie daran interessiert. Ich persönlich hatte nie davon geträumt, dass es irgendwann so groß wird. Ich wäre glücklich gewesen mit etwas Kleinem, wovon ich leben kann. Aber Gazi war, glaube ich, da ein Visionär, der mal ein paar Schritte vorausgesehen hat.
Und glaubst du, ihr kriegt es jetzt noch weiterentwickelt? Also wenn wir uns in 5 Jahren treffen, sind es dann 1000 Leute und so?
Ich glaube schon, weil ich meine, unser großer Fokus, wie gesagt, wir haben mit Rapmusik angefangen. Rapmusik, das war unsere Leidenschaft, ist das, was wir beide, glaube ich, mit dem wir aufgewachsen sind. Aber mittlerweile, ich meine, die Zeit der globalen Dominanz amerikanischer Musik ist vorbei. Das wird nach Jahr für Jahr weiter bröckeln und regionale Musik wird immer größer. Das sieht man mit dem Aufstieg von Latino-Musik, das sieht man mit dem Aufstieg von afrikanischer Musik. Die Industrien und die Infrastructures, die nicht existiert haben in unterschiedlichen Ländern und Regionen, die werden langsam aufgebaut und die Leute hören mehr einfach globale Musik und diese Idee, dass amerikanische Musik da die ganze Welt dominiert, das wird Das wird nach und nach immer weniger werden. Und wir haben da unseren Fokus, glaube ich, als Covid angefangen hat, sehr stark auf international gelegt und angefangen, Territory Manager in unterschiedlichen Ländern zu haben. Wir haben unser Büro in London aufgemacht. Wir haben ein Büro in Südafrika, in Nigeria. Wir haben Leute, wir haben jetzt jemanden in Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien, Ägypten, Indonesien.
Welche Rolle spielt Deutschland?
Schwierig. Also Gazi wollte schon immer, dass ich mehr in Deutschland mache, weil ich von hier bin und weil ich Deutsch spreche. Ich war immer ein bisschen vorsichtiger, was das anging. Vielleicht, weil für mich der deutsche Markt immer ein... Es ist ein sehr reifer Markt. Es ist ein sehr saturated. Es ist... in Deutschland ist es schwer, als Erster etwas zu machen. Das war einer der Gründe, glaube ich, warum ich hier weg wollte. In Deutschland sagt, gib mir die 10 Gründe, warum etwas nicht funktioniert, bevor man sich auf die 2 Gründe fokussiert, warum es funktionieren könnte. Es war für mich immer schwierig. Die Deutschen warten, bis alle anderen alles ausprobiert haben und dann kommen sie und machen es besser als alle anderen. Das war meine natürlich stark verallgemeinerte Sicht. Das ist natürlich nicht immer so. Aber und als wir angefangen haben und ich hier in Deutschland den Leuten erzählt habe, was wir gemacht haben, dann war es, Musikvertrieb, das gibt's doch schon. Nur was macht ihr denn, was anders ist? Und wenn du da versuchst, den Leuten zu erzählen, aber unsere Kultur ist anders, die Beziehung und dies und das. Und es war irgendwie da ins Rap-Geschäft einzusteigen. Es war für mich immer, war ich ein bisschen vorsichtiger. Ich habe da eher meine...
Deutschrap ist was für dich gewesen jemals? Hast du früher auch gehört?
Ja, ich meine, ich bin in Hamburg aufgewachsen zu so Samy Deluxe, Dynamite Deluxe, Zeiten und hab Beginner. Da Beginner auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall so mein Ding, so neben dem amerikanischen Stuff und hab dann nebenbei Leuten geholfen. Ich habe mit den 187-Jungs ein paar Sachen gemacht, als sie drüben in L.A. waren oder Jesus damals auf Worldstar getan mit seinem Was hast du gedacht Video, was durch die Decke gegangen ist in Amerika und so Kleinigkeiten, aber so richtig in Deutschland einen deutschen Künstler zu sein und was zu starten, habe ich noch nicht. Ich hab mit dem Gedanken gespielt. Ich habe einen sehr guten Freund, Patrick Schäffler, DJ Static, hier aus Hamburg auch. Sein Label heißt Vibe Kings. Und der versucht mich schon seit Jahren davon zu überzeugen, hier mehr zu machen.
Kennst du den Elvia Omerbegovic von Selfmade Records?
Wie heißt er?
Elvia?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, jetzt bin ich offen dafür. Ich fange jetzt auch an, hier mich selber ein bisschen mehr zu präsentieren, weil ich auch gemerkt habe, ich habe ein Interview vor 3 Jahren gemacht mit hiphop.de, mit Aria und Roos, die damals nach LA geflogen sind, weil die da für uns Snoop Dogg geinterviewt haben für hiphop.de und was mit Tiger gemacht haben, der bei uns gesigned ist. Und die haben mich damals interviewt. Und dieses Interview hat, glaube ich, über 100.000 Klicks gehabt auf YouTube. Und ich kriege bis heute Nachrichten von Leuten, von Deutschen, von Kids, von Produzenten, von Fans, die sagen, wie inspiriert sie sind von dieser Story, weil es für sie eine einzigartige Story ist, dass hier ein Junge aus Hamburg irgendwie sein Fan sein in so ein Business.
Es gibt ja so Geschichten von dir. Also schon seit Jahren schreiben mir immer wieder Leute und sagen, ey, guck mal, hier ist ein Video, der Nima, der läuft hier mit Snoop irgendwie durch irgendwelche Videos oder bist da in irgendwelchen Videos zu sehen. Muss man da sagen, wie das zustande kam. Und dann jetzt Super Bowl letztes Jahr, da war ich in L.A., ich war da im Stadion, da war diese Wahnsinns Halftime-Show und genau, du warst auch im Stadion, aber du warst ja auch dann mit all diesen Künstlern in einer Loge und bist ja sozusagen super nah dran an diesen, also großen Acts jetzt wie ja, Snoop, aber ich glaube auch verschiedene anderen. Also erzähl mal so ein bisschen.
Ja, ich meine, die Geschichte, die für Leute am interessantesten ist, ist immer Snoop. Ich glaube, ich war in Hamburg immer was die Leute wussten, ist, dass es der Junge, der mit Snoop befreundet ist.
Weil er sich... Aber seid ihr wirklich befreundet?
Er hat mein Empfehlungsschreiben geschrieben für meine Green Card, damit ich meine damit ich meine Green Card bekomme. Ich habe mein Empfehlungsschreiben von Snoop Dogg bekommen.
Okay.
Also ja, mein Vater hat mit Snoop einen Blunt geraucht. Snoop habe ich das erste Mal, als ich der hatte hier in Köln ein Konzert 2005. Da war ich 17, 18. Und ich war damals in Kontakt mit seinem DJ der mir da Karten organisiert hatte, weil ich einen DJ interviewt hatte. Und ich war damals bei diesem Konzert und hatte meinen Camcorder mit. Und das war zu der Zeit, wie gesagt, vor... Damals gab es auch noch nicht Filme bei Konzerten. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil alle ihr Handy natürlich in der Luft haben. Damals war das so, du bist auf dem Konzert, du durfst es nicht filmen. Ich hatte meine Kamera und habe von oben gefilmt und da kam auf einmal so ein Security und wollte mir die Kamera wegnehmen. Und ich natürlich, das war meine ganze Welt. Ich meine, ich habe da damals irgendwie Geld gespart, um dieses Zugticket zu kaufen, um dahin zu fahren. Und bin dann während des Konzerts mit dem hinterher. Und der Manager von Snoop stand dann da und ich wusste, wie der aussieht. Das war ein Koreaner, Ted Chung, und der hat mir diese Kamera genommen und meinte, warum filmst du? Und ich meinte, ich bin von Dub CNN, das ist eine West Coast Rap-Seite, und da habe ich gesagt, dass ich Superfly interviewen wollte. Superfly ist Snoops Hype Man. Der Manager war völlig verwirrt, weil natürlich alle sind da, um mit Snoop zu reden oder so. Und er meinte, du wolltest Superfly interviewen? Ich meinte so, ja. Und er meinte, okay, komm nach dem Konzert hierher und dann können wir das machen. Bin ich nach dem Konzert da hingegangen, hatte meine Kamera zurückgegeben und während wir da irgendwie in den Raum gelaufen sind, um Superfly zu interviewen, ist uns Snoop im Flur über den Weg gelaufen und ich habe einfach hingerufen. Ich meinte, Snoop, I'm from Dub CNN. Und Snoop guckt rüber und sagt, Dub CNN, meet me in my dressing room in 10 minutes. Und das war, ich dachte so, okay. Und dann haben wir erstmal das Interview mit Superfly gemacht und dann haben wir da gewartet, bis er ready war. Ich war mit zwei Freunden, einem Freund aus Schweden und einem Freund aus der Schweiz, die beide mit mir auf dieser Internetseite mitgearbeitet haben, die alle viel älter waren als ich. Ich war immer der Einzige, der so jung war. Aber ich habe mir dann diese Fragen ausgedacht. Das Interview ist heute auch auf, das war genau, als Snoop gerade Drop It Like It's Hot rausgebracht hatte. Oder ein Jahr später und hab dann gewartet, mir diese Fragen ausgedacht und dann das Interview gemacht und dann meinte halt Snoop, dass sein Cousin Daz, genau der mir Ghazi damals vorgestellt hat, das paar Jahre vorher ist das jetzt, ihm von dieser Seite erzählt, von Turned Up CNN erzählt hat und er fand das cool, dass wir uns da so auf West Coast Rap fokussieren und das war unser erstes Interview und der hat mir seine Nummer gegeben und wir haben danach einfach Kontakt gehalten. Ich habe regelmäßig 1-2-stündige Interviews mit ihm gemacht. Als ich in L.A. war, hat er mich eingeladen ins Studio und lustigerweise Pascal Kerouche, der mit den 187-Jungs arbeitet.
Pascal,
der
war schon mal hier im Podcast, also Shoutout an Pascal, ja?
Ja, Pascal Kerouche, auch super Fotograf, viel mehr als Fotograf, Manager, Videograf, was auch immer. Mit dem bin ich auch quasi aufgewachsen und der auch so ein Hip-Hop-Nerd war wie ich. Den hatte ich, Fun Fact, er ist einige Jahre älter als ich und als ich irgendwie 15 war oder so, hat er mir damals einen Ausweis gegeben, weil er schon 18 war, um in einen Club reinzukommen und ich habe ihm den Ausweis nie zurückgegeben und bis als ich 15 war, bis ich 21 in Amerika, wenn ich Amerika war, habe ich diesen Ausweis benutzt. Wir sehen übrigens überhaupt nicht ähnlich, aber es hat immer funktioniert und ich habe jahrelang seinen Ausweis benutzt und irgendwann habe ich ihm diese Story erzählt, aber auf jeden Fall hatten wir uns Jahre nicht gesehen und haben uns 2007, bin ich zu Snoop ins Studio gegangen, um ein Interview zu machen in L.A. und Snoop meinte, ich glaube, dein Homie ist hier auf der Couch. Und ich meinte, und ich gucke und Pascal liegt da und schläft. Couch. Und ich war völlig verblüfft, dass ich hier Pascal bei Snoop Dogg im Studio in L.A. zufällig wiedersehen.
Und dann hast du am Ende auch noch Snoop gesigned für Erlebe?
Snoop Tan, ja. Dann irgendwann waren wir natürlich befreundet über die Internetseite, haben Interviews gemacht. Und er kannte Ghazi auch. Und als ich dann rübergegangen bin und mein Visum brauchte, hat er gesagt, er macht das Empfehlungsschreiben, hat dieses Empfehlungsschreiben für die US Embassy, für mein O-1-Visum damals.
Und das schreibt er auch mit Snoop oder wer unterschreibt er?
Nee, es ist Calvin Brothers heißt er, aber wie die Unterschrift aussah, weiß ich nicht, aber ich habe dieses Empfehlungsschreiben.
Und, aber ist das eine besondere Power, wenn man den kennt oder so?
Ja, auf jeden Fall, weil das O-1-Visum ist ein Visum weil Empire war damals eine junge Firma, du kannst da keine Arbeitsvisen beantragen jetzt. Du musst mindestens irgendwie so und so viele Mitarbeiter haben, so und so viel Umsatz, um überhaupt als Firma Ausländer einstellen zu können, diese H-1B-Visen überhaupt zu machen. Deswegen war der einzige Weg für mich in Amerika, ein Visum damals zu bekommen, war dieses O-1-Visum, was speziell Visa für Aliens with Extraordinary Abilities in Media and Entertainment.
Ah, okay.
Und das ist halt für Künstler, Models, was auch immer, alles, was irgendwie.
Und so Typen wie dich auch.
Ja. Und dann muss ich dieses Visum bekommen und da war natürlich ein Empfehlungsschreiben von Snoop. Ich habe von Snoop Dogg, von Ice Cube und von Too Short damals diese drei Empfehlungsschreiben bekommen.
Und die auch alle dann irgendwie da dann über die Zeit kennengelernt hast.
Die ich über die Zeit kennengelernt habe. Und dann als Empire angefangen hat, hat Snoop relativ früh mit uns einen Vertriebsdeal erstmal unterschrieben, wo er Künstler, die er kannte, über uns vertrieben hat. Und dann ein paar Jahre später...
Geschäftsführer? Also ihr seid ein Künstler und was für
das
was
ist alles Mögliche. Es gibt einfach der Basic Distribution Deals, es gibt komplette Label Deals mit Vorschuss und Budgets für mehrere Alben. Mittlerweile machen wir mehr Label Deals. Am Anfang war es eher Vertrieb. Aber alles, was dazwischen ist.
Aber ihr macht jetzt nur die Musik, ihr macht jetzt nicht noch Live-Show?
Konzerte, Live-Konzerte ist eine
Brand-Partnerschaft und so.
Wir haben Sync- und Brand-Partnerships, so für Movies, TVs, Videogames und sowas. Wir haben Merch, wir haben ein großes Musikstudio mit so 6 Studios und Creative Space in San Francisco. Wir haben Studio in LA, wir haben Studio in New York. Also was das angeht, sind wir Full-Service Music Company. Das Einzige, wo wir im Moment noch nicht beteiligt sind, ist Konzerte
und
live. Weil das ein ganz andere, wie sagt man, das ist a different animal. Da haben wir uns noch nicht. Wir haben Touren finanziert, wo wir dann mit beteiligt sind, aber wir haben da keine eigene Abteilung
für. Und so ein, sagen wir mal, richtig erfolgreicher Künstler, jetzt wie ein Snoop oder was setzt der im Jahr um, Größenordnung? Also muss es nicht Snoop sein, aber so nur in Größenordnung.
Millionen im Jahr.
Ein paar Millionen im Jahr.
Mhm.
Also wir reden dann von 10 oder sowas im Jahr.
Ja. Oder noch mehr. Das ist schwer, glaube ich, so grob zu sagen. Ja,
aber okay. Und ihr habt dann immer einen Prozent davon für eure Arbeit.
Genau.
Das heißt, wenn ein kleinerer Künstler, dann macht er weiterhin 500.000, dann nimmt er da einen Prozent. Genau. Und wenn dann einer durch die Decke geht, dann...
Es kommt ja auch natürlich, wie viel du ausgibst. Wenn jemand 500.000 verdient, aber du hast 10 Millionen ausgegeben, ist natürlich anders, als wenn er 500.000 verdient und du hast 50.000 ausgegeben.
Klar, also mit Vorschuss und was man für einen Deal hat.
Genau.
Aber normalerweise ist dann halt irgendwie immer 3%, 10%, 20%?
Nee, so Basic Distribution ist zwischen 10 und 20% und so Label-Partnerschaften sind Joint Ventures 50-50 meistens.
Okay. Und die Musikrechte, die gehören dann aber dem
Künstler. Das war eine Sache, die bei uns sehr wichtig war. Die Ownership bleibt beim Künstler. Wir haben die exklusive Lizenz, um die Musik rauszugeben. Heißt, der Künstler behält die Ownership. Und das war einer der Gründe, warum viele, viele von Majors dann zu uns rübergekommen sind, weil beim Major du quasi deine Rechte übergegeben hast.
Und was könnt ihr so gut? Also wenn du sagst, jetzt Distribution... Ist das Marketing? Ist das irgendwie...
Ich glaube, für uns war eine der Sachen, wo die uns anders gemacht hat, ist die Kultur zu verstehen. Wir verstehen, wie du die Künstler richtig angehst und die We're a culture company, sagen wir mal. Es geht darum, wenn du jetzt einen Street-Rapper aus L.A. rausbringst, ist es anders, als wenn du einen Backpack-Rapper irgendwie aus New York rausbringst, als wenn du einen Afrobeats-Künstler aus Nigeria. Leute einzustellen, die den Markt richtig verstehen. Wenn wir in Nigeria einsteigen, dann haben wir Leute eingestellt aus der Szene in Nigeria. Wir schicken da nicht jemanden aus Amerika.
Aber trotzdem, der Künstler erwartet dann von euch also ein gutes Umfeld, das verstehe ich, aber er erwartet ja auch irgendwie eine Art von Hilfe oder Wertschöpfung, die er für ihn kreiert.
Also von natürlich unser Vertrieb, wir haben direkte Deals mit allen Streaming-Services. Wir machen Vinyl, CDs, Kassetten. Wir machen digitales Marketing, haben wir in-house. Alles von Social-Media-Marketing bis Digital Advertising, Kampagnen.
Also ihr versprecht, den Künstler quasi wirklich groß zu machen über eure Reichweite oder über eure Kommunikationsmöglichkeiten, über euer Marketing und über eure Nähe zu den ganzen Distributionsplattformen.
Mhm. Ja, kann man die Relationships mit den Streaming-Services, Playlisting, Editorial, Outdoor-Marketing, Billboards kaufen, also alles kann für jeden Künstler auch anders sein.
Und wer war für euch bislang so der wirtschaftlich, der euch am weitesten gebracht hat? Also wo man sagt, okay, krass, das war jetzt einfach so den...
Wie gesagt, XXXTentacion ist global gesehen einer der 10 meistgestreamten Künstler.
Also den habt ihr exklusiv bei euch?
Der ist jetzt verstorben vor 4 Jahren mittlerweile.
Aber den hattet ihr sozusagen entdeckt und dann gesigned?
Ja.
Okay.
Ja. Also kannst du nachgoogeln, also der ist bis heute einer der meist gestreamten Künstler auf der ganzen Welt.
Aber wenn ihr jetzt sagst, ihr macht jetzt so 100 Millionen plus Umsatz, ich meine, dann wird da ja auch richtig viel für übrig bleiben. Also bist du ja schon jetzt irgendwie, da kann man ja auch dann, wenn man es so weit geschafft hat, auch relativ viel Geld mit verdienen am Ende, ne?
Ich beschwere mich nicht. Also ich bin, also ja.
Also muss man schon mit einem Tech-Bereich einen großen Exit machen oder eine große Firma bauen, um da vergleichbar unterwegs zu sein.
Ja, wir haben halt nicht so einen großen, wir haben nie so eine Exit-Situation, wo auf einmal irgendwie viel kommt. Das war alles, wie sagt man, so Schritt für Schritt langsam aufgebaut, aber wir investieren immer noch das meiste wieder in die Firma, um weiter aufzubauen. Wir sind jetzt weder Gazi noch echt darauf aus, irgendwie jetzt irgendwie irgendwo im Himmel zu leben, während irgendwie alle anderen, ich bin am comfortable und mir geht es darum, dass ich...
Aber du hängst ja schon auch mit den absoluten Schwergewichten da jetzt rum. Also wenn du sagst, das ist Super Bowl Halftime Show, wie kommst du da in so eine Künstlerloge rein, weil du dich einfach einladen, was deine Künstler auch sind, die dann da spielen?
Ja, also das ist dann über Beziehungen, ja. Ja.
Okay, aber dann das also zündet dich nicht so an, dass du sagst, okay, jetzt muss ich auch irgendwie auch hier mitspielen und irgendwie...
Das hat sich bei mir nicht verändert. Also ich bin da immer noch sehr, sehr regular. Ich lebe regular. Man fliegt vielleicht mal Business Class statt Economy, um nicht müde anzukommen, wenn man irgendwo hingeht. Aber ansonsten, ich war nie ein extravaganter Mensch, was irgendwie jetzt, also ich bin gemütlich und aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie 1000 Juwelen kauft oder irgendwie flashy ist oder so. Das hat mich nie wirklich interessiert. Ich gamble nicht, ich kaufe keine Flaschen im Club und
okay, um mal so ein bisschen rauszuhören, was gerade so Geld kostet.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du hier in Amerika, in LA oder in New York oder so irgendwo einen Club gibst und irgendwie dann in angesagten Clubs am Samstagabend irgendwie zwei Flaschen kaufst, dann geben die Leute schon mal schnell 10.000, 15.000 Dollar aus. So. Das ist für mich immer noch, egal wie viel ich habe oder nicht habe, das ist für mich irgendwie absurd. Ich trinke da lieber bei anderen mit.
ich war jetzt vor ein paar Tagen bei Roc Nation in New York und war total baff, wie professionell die im ganzen Bereich so Brand Partnerships und so, also diese ganze Monetarisierung von Künstlern, die sagen da ja auch einfach locker Assets zu, also das ist so, da kommen so Typen im Anzug und Krawatte und verhandeln da über ihre Assets und stellen das so vor. Und sowas gibt's aus meiner Sicht in Deutschland gar nicht, dass halt so Künstler so in der Form mit Marken Partnerschaft, das gibt's natürlich auch, aber nicht in der Dimension und nicht in der Vielfalt, weil die ja auch die ganze Welt jetzt Einzugsgebiet irgendwie quasi haben für ihre Künstler und haben ja auch große Künstler. Meinst du gerade, sowas macht ihr auch? Also ist das auch
das
ein Riesenthema sein?
Das ist etwas, was wir jetzt in den letzten vielleicht 2 Jahren oder so richtig angefangen haben aufzubauen. Wir haben da das Department in den letzten 2 Jahren aufgestafft und das ist etwas, worauf wir uns jetzt immer mehr fokussieren. Wir haben Partnerschaften, auch langfristige Partnerschaften mit großen Brands aufzubauen, sei es jetzt ein Red Bull oder irgendwelche Alkoholmarken oder irgendjemand, der, wo wir wissen, okay, die haben ein Budget von zigtausend fürs Quartal, was sie uns bieten und das können wir dann verteilen und da das richtig aufzubauen. Aber wir haben da viel Fortschritt gemacht, aber ich glaube, da ist es ein Bereich, wo wir noch weiter wachsen werden.
Okay.
Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18-Jährigen jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max.
Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben.
Aha, und was hast du da mitgebracht?
Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.
Okay, und das schmeckt dann?
Auf jeden Fall. Beim ersten Schluck spürst du direkt die Wacholdernote, frische Zitrusnoten und eine leichte Pfefferschärfe. Für mich ist es genau die Balance dieser Aromen, die den Gin ausmachen.
Und gibt es noch was über Monkey 47 als Brand zu sagen?
Ich meine, du siehst es ja schon am Apotheker-Design der Flasche. Die Brand ist mit super viel Liebe gestaltet. Vom Etikett bis hin zur Website, die aussieht wie eine alte Zeitung. Da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Monkey 47 bereits zum 8. Mal in Folge als Top-Trending-Gin-Brand ausgezeichnet wurde.
Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren.
Zurück zum Podcast.
Aber für Künstler scheint das irgendwie, hatte ich das gar nicht so groß eingeschätzt, aber es ist also neben Live wahrscheinlich der zweitgrößte Bereich mittlerweile.
Ja, wenn da, ich meine, wir haben da zum Beispiel einen Künstler gehabt, der, es war einfach, das war eine Sync für einen Trailer von einem Videospiel und das war irgendwie für fast $300,000 für einen Trailer, was da irgendwie ausgegeben wurde für 30 Sekunden von einem Song. Also wenn man da die richtigen Dinger landet, das kann auf jeden Fall.
Ja, oder auch Testimonial-Partnerschaften und sowas alles, ne?
Ja, auf jeden Fall. In Afrika ist das auch groß. In Afrika haben die da viele Partnerschaften, irgendwie die ganzen großen Künstler sind irgendwie entweder Samsung oder Hennessy oder irgendwelche Marken, die da fürs Jahr quasi einsteigen und dann musst du halt da bist oder halt ein Partner fürs Jahr oder so.
Okay. Und das Thema generell Empire, das machst du jetzt aber bis zur Rente sozusagen?
Nee, mein Plan war immer später, wenn ich einen langen grauen Bart habe, ich will zurück zur Uni und ich will Therapeut werden.
Aha.
Ich will nicht alt in der Musikindustrie sein. Ich glaube, ich werde 36 ich glaube, ich gebe mir vielleicht noch 20 Jahre. Und dann vielleicht mit Mitte 50, hoffentlich bin ich bis dahin gut genug aufgesetzt, dass ich es mir leisten kann, zurück zur Uni zu gehen. Bis dahin sind meine Kinder, ich habe noch keine Kinder, aber bis dahin hoffentlich Kinder, die langsam in Uni-Alter kommen. Und dann würde ich gerne eine zweite Karriere haben, zur Uni gehen, Therapeut werden und dann von zu Hause eine Praxis haben und meinen eigenen Zeitplan machen und so alt werden.
Okay, also aber so bis Mitte 50 kann man Musik machen, meinst du, und dann ist immer ein Schluss?
Ja, ich meine, man kann noch viel länger als das Musik machen, aber ich würde ungern irgendwie mit 70 noch irgendwie auf Festivals irgendwie mit den 18-Jährigen rumhängen.
Bist du in viele Festivals so?
Ja.
Also,
ja, meine Arbeit hat eine starke Überschneidung mit der Freizeit anderer. Heißt Konzerte, Partys, Festivals und das hört sich dann für Leute immer nach viel, viel Spaß an. Ist es auch.
Aber machst du das, um neue Leute zu scouten und kennenzulernen oder um deine bestehenden Künstler zu begleiten? Oder?
Beides und auch zum Spaß. Ich meine, es ist natürlich, ich irgendwie, keine Ahnung, auf die großen Festivals, irgendwie Coachella oder irgendwelche Dinger, dass ich meine, bin immer noch ein musikbegeisterter Mensch.
Was sind denn so die Top-Festivals, wo du hingehst?
Ich glaube, Coachella ist mein Lieblingsfestival. Burning Man habe ich immer noch nicht hinbekommen, aber Coachella ist, glaube ich, das Besonderste, wo ich gerne hingehe.
Ich dachte, für Hip-Hop gibt es doch jetzt in Miami dieses neue Ding, das nach Deutschland kommt.
Rolling Loud?
Ja, genau.
Ja, ja, aber nee, Coachella ist was anderes. Coachella ist ein kleiner Escape in so ein kleines Paradies.
Hast du die YouTube-Doku dazu gesehen?
Von Coachella?
Ja? Nee. Muss mal gucken, wie es gebaut wurde.
Ja, da muss ich mir mal angucken. Aber ja, ich gehe gerne auf Festivals, ich bin immer auf Konzerten.
Wer ist denn aktuell so dein wo du sagst, das ist mein, bist du am liebsten, wer hat die größte Karriere vor sich?
Wir haben einen neuen Künstler gesigned letztes Jahr, der heißt Black Odyssey, BLK. Odyssey, der ist mega talentiert und ich glaube, der wird eine große Karriere vor sich
haben. Und ist Amerikaner?
Amerikaner,
ja. Und auch Hip-Hop?
So Soul, Jazz, R&B Richtung.
Und wie hast du den gefunden?
Ein Künstler, mit dem wir arbeiten, der bei uns gesigned ist, ein Rapper, Rex Life Raj, der hat mir das auf Instagram geschickt. Der meinte, schau dir das mal an, und der hatte da vielleicht 200 Follower oder so. Und manchmal hört man etwas, was sich so besonders anhört, dass man einfach sehr, sehr früh einsteigt. Heutzutage ist es schwierig. Keiner kann voraussehen, was funktioniert, was nicht funktionieren wird. Das ist das Ding in Musik sowieso, in Kunst. Du kannst das nicht so voraussehen.
Aber welche Rolle spielt jetzt TikTok und so weiter?
TikTok ist, glaube ich, das, was am meisten einfach, was am schnellsten ein Lied groß machen kann. Aber TikTok macht Lieder groß, nicht Künstler. So, TikTok kann innerhalb von einer Woche einen 15-sekündigen Clip von einem Song, ein Gold schießen und irgendwie kann hunderte tausend Dollar einspielen und der Künstler kriegt eine goldene Schallplatte, aber dann weiß trotzdem keiner, wer das ist.
Und wie macht man einen Künstler groß? Oder was macht einen Künstler groß?
Du brauchst eine Story. Die Leute, ich meine, es gibt so viel Musik, so viel überdurchschnittlich gute Musik. Es gibt wenig herausragende Musik, die gibt's natürlich auch ab und zu, aber es gibt so viel überdurchschnittlich, weil es ist so einfach, Musik zu machen mittlerweile. Du kannst auf deinem Handy mit den richtigen Plugins und Softwares, du kannst einen ganzen Song produzieren und rausbringen und direkt auf Spotify haben, alles von deinem iPhone, wenn du willst. Und es gibt so viele talentierte Menschen, die Musik machen, dass es schwierig ist, überhaupt zu wissen, was wird da jetzt funktionieren. Da geht es eher darum, was ist die Story des Künstlers? Sind die Kids an der Person interessiert? Followen sie die? Are they buying into the person? Mhm. Weil nur den Song auf einer Playlist zu hören ist auch gut und da kann man auch eine Karriere von haben. Aber wenn du jemand sein willst, der über Jahre große Tourneen machen will und sowas, so, da braucht man die richtige Foundation von Leuten, die sich für dich interessieren.
Und wer macht das richtig gut? Also wer hat so die beste Storytelling im Hip-Hop oder im Rap?
Wenn man jetzt sich das auf global anguckt, so, du hast halt so die Jay-Z's und die Snoop Dogs und die ganz Großen auf jeden Fall, die J. Cole's, Kendrick, Leute, die...
Drake ist,
glaube ich, der es am beeindruckendsten consistently gemacht hat. Drake ist 2008 oder 2009 irgendwie rausgekommen und ist seitdem ganz oben.
Er macht immer so neue Sachen.
Er ist ein Genie da drin, den Rhythmus der Kultur in dem Moment irgendwie zu packen und da einzusteigen. Er ist kein Innovator in dem Sinne, sondern er ist eher der, der genau weiß, was jetzt passiert und wann er auf welchen Trend einsteigen soll.
Hast du das Interview gesehen, wo er da im Bett lag?
Ja.
Mit dieser neuen Podcast?
Barbie Althoff.
Ja, genau, Barbie Althoff.
Sowas
genau.
Zum Beispiel zu machen. Ne? Das ist etwas, was Leute, die vielleicht seine Musik auch gar nicht unbedingt so hören, sich angucken und irgendwie lustig finden oder so. Er ist sehr, sehr gut.
Die es nicht so gesehen haben, müsst ihr mir bei YouTube Bobby...
Das gibt's nicht mehr, es wurde runtergenommen.
Ach stimmt, weil es so eine Kontroverse war. Ne? Und dann,
keine Ahnung.
Aber da geht mir Bobby Althoff ein, ist so eine ganz ungewöhnliche neue Podcasterin aus USA und die hat auf einmal so ganz große Namen und mit Drake lag sie im Bett. Da gibt's so Bilder von, ne?
Ja. Also Drake ist sehr gut da drin, immer in der Conversation zu sein, was irgendwie so im Moment passiert oder abgeht oder sowas. Es gibt wenige Künstler, aber Drake ist halt jemand, der kommt jedes Jahr mal was Neuem raus. So Kendrick kann 3 Jahre verschwinden, kommt zurück und alle hören zu, so, weil er eine ganze Generation gefesselt hat mit seiner Musik. Aber es ist auf jeden Fall schwierig heutzutage.
Hast du die alle mal kennengelernt, so privat?
Drake habe ich einmal irgendwie auf einer Awardshow getroffen oder so, aber Jay-Z auf dem Rock Nation Brunch ein, zweimal kurz geredet oder so, aber
das ist doch schon ein ganz lässiges Leben. Ja? Okay. Ah gut, also noch 20 Jahre machst du das und dann ist Therapeut.
mal gucken, wie es in 20 Jahren aussieht, aber das war so immer so mein Hintergedanke, so, weil ich war immer so der Zuhörer, ich war immer der weiß ich nicht, ich habe viel Empathie, ich versetze mich gerne in die Haut anderer. Ich glaube, das ist das, was mir erlaubt, große Teams zu führen, weil ich, glaube ich, ein Talent dafür habe, andere Leute zu relaten und die Sachen aus deren Perspektive zu sehen und zu verstehen, wie ich das angehe, anstatt da irgendwie nur meine eigene Sicht zu sehen. Ich habe selber noch nie ein Bewerbungsgespräch gehabt, aber ich habe hunderte Leute eingestellt und ich glaube, habe dann, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für Menschen.
Aber eben, eines Tages kommt da doch irgendeine Private Equity Firma und kauft sich den Laden ab.
Ja.
Okay. Na, warten wir es mal ab. Na gut, habe ich noch was vergessen, dich zu fragen? Gibt es demnächst die Empire-Netflix-Doku über euch oder so?
Ah, noch nicht. Vielleicht, das dauert noch ein bisschen. Die Story ist noch mittendrin, weil ich glaube, so wie gesagt, das mit der globalen Musik, das, glaube ich, wird noch ganz interessant. Ich meine, wir sehen in Amerika ist im Moment regionale mexikanische Musik am explodieren. Du hast der größte Künstler, Streaming-Künstler der Welt mit Drake ist jetzt Bad Bunny. Du hast afrikanische Künstler wie Asake aus Nigeria, der in London und New York 20.000 Tickets verkauft und Arenen ausverkauft. So, sowas hat man vorher noch nicht gehabt. So, und ich glaube, das macht das noch interessant. Und wir sind da mittendrin. Und ich freue mich darauf zu sehen, was die internationale Musikszene noch so mit sich bringen.
Okay. Okay. Ja, ja, ich drücke dir die Daumen. Also, was eine Geschichte aus Hamburg. Hamburg ist das cool. Ja.
Ich habe deinen Namen früher auch immer gehört, irgendwie an der Uni, weil ich glaube, du warst ein, zwei Jahre vor mir. Wann hast du deinen Abschluss gemacht?
2006 oder so.
Sechs, okay, ich war das 2010. Und als ich da war, und weißt du, die Uni will ja mal von den coolen Alumni erzählen, die irgendwas Cooles gemacht haben. Und dann ist der Name immer aufgefallen, der Philipp. ich kannte dich nicht persönlich, aber es war... Ich mein, wenn es nach denen ging, wären wir alle bei Gruner und Jahr gelandet oder so.
War ich auch. Da musst du sagen, Respekt, da hast du den deutlich cooleren Weg gegangen. Also, Wahnsinn, ey, was du da, die Reise da. Ich komme jetzt ja gerade aus den USA zurück, war jetzt da 2 Wochen unterwegs und dann kann man es nochmal anders einschätzen. Mhm. Schon krass, sich da so
Dankeschön.
Zu etablieren, da in dieser ganzen Welt. Das ist schon nicht so einfach. Und sich davon zu halten, so eine Firma da zu bauen. Aber ihr lebt jetzt auch irgendwie weiter in San Francisco, ne?
Also in San Francisco, ich bin frisch verlobt und hoffentlich Familie in den nächsten 1-2 Jahren. Also ich.
Und ist auch kein Problem. Also ist das ihr nach LA oder New York oder so, das ist kein Thema.
Nee, ich kann mir vorstellen, dass ich oft nach New York, nach London pendeln werde. Unser zweiter Hauptsitz ist in London. Und ich glaube, ich werde viel zwischen San Francisco und London hin und her pendeln. Ich mag London sehr gerne. Aber ich glaube, solange wenn alles zusammenstürzt, dann komme ich wieder nach Deutschland. Ich sage immer, es ist besser, in Deutschland zu strugglen, als in Amerika zu strugglen.
Aber für deine Kinder, also würdest du die lieber in Deutschland oder in den USA aufwachsen?
Wenn es dir finanziell gut genug geht, in Amerika. Aber wenn du dir nicht leisten kannst, sie auf die richtigen Schulen zu schicken, gut zu leben. Und ich glaube, wenn du genug Geld hast, kannst du in Amerika sehr gut leben. Aber Mittelstand und drunter ist in Deutschland um einiges besser. Es gibt immerhin hier noch Mittelstand. Drüben ist es, vor allem in Kalifornien, ist es schwierig. Also es ist ein Hustle auf jeden Fall.
Ja, krass eigentlich, ne? Also dass man das so offen mittlerweile so klar
also,
sagen kann.
Also ich meine, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, da geht es auf jeden Fall in die Richtung zu, ja. Und ich glaube, solange es mir gut geht, dann Amerika. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel öffentliche Schulen angucke, wenn ich mir die Public Education, wenn ich mir die angucke, dass ich irgendwie auf in der Uni Hamburg für irgendwie 300 Euro im Semester oder so studiert hat und wenn du da drüben auf eine ordentliche Uni gehen willst, dann zahlst du irgendwie 100, 150.000 im Jahr so und kommst damit ordentlich Schulden raus. So, ist halt eine ganz andere Welt. Also, mal gucken.
Alles klar. Ja, vielen Dank.
Bis kommen. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.